first year. Dann begrüße ich heute im Podcast Frau Julia Jacobs. Julia, schönen Dank, dass du die Zeit nimmst.
Sehr gerne.
Magst du dich den Zuhörerinnen vielleicht am Anfang einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst?
Ja, mache ich gerne. Also ich heiße Julia Jacobs, ich bin 39 Jahre alt, verheiratet, falls das was zur Sache tut, habe 3 Kinder und bin Richterin am Amtsgericht Bochum, allerdings aktuell zu 50% ans Oberlandesgericht Hamm abgeordnet. Ja, was ich so mache oder gemacht habe, ich habe nach dem Abi ein Jahr Auszeit gemacht, bin da so ein bisschen rumgereist und habe dann recht spontan den Entschluss gefasst, Jura zu studieren. Davor hatte ich eigentlich vor, in Richtung Psychologie oder Journalismus oder irgendwas anderes zu gehen. Habe dann in Münster studiert, habe dann auch das erste Staatsexamen gemacht und war da zu dem Zeitpunkt allerdings schon mit meiner ersten Tochter schwanger, also während des Staatsexamens. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden, ein LLM in Kapstadt zu machen, sondern bin zurückgezogen nach Bochum, wo ich auch herkomme, und habe mir da Unterstützung von meiner Familie erhofft und habe sie auch bekommen. Und habe dann erst noch ein bisschen am Lehrstuhl an der Uni gearbeitet und dann in Bochum mit dem Referendariat angefangen. Da habe ich ganz normal alles gemacht, was man im Referendariat so macht. Also war beim Gericht, war bei der Staatsanwaltschaft, irgendwas in der Verwaltungsstation gemacht, an das ich mich nicht mehr so richtig erinnern kann. Und es war dann zur Anwaltsstation in der großen Kanzlei hier in Düsseldorf im Bereich IP-IT. Das hatte ich auch vorher als Schwerpunkt. Und in der Wahlstation beim Oberlandesgericht Hamm. Dann habe ich das zweite Staatsexamen gemacht und habe mich dann direkt als Richterin beworben und bin auch genommen worden. Ich glaube, da war ich 28 oder 29. Bei der Bewerbung war ich wieder schwanger mit dem zweiten Kind. Deswegen war ich 6 Monate, glaube ich, beim Landgericht in Bochum dann, danach 10 Monate in Elternzeit und danach am Amtsgericht Bochum. Da habe ich erst Zivilsachen gemacht, war dann kurz in Hagen, aber nur für ein paar Monate am Amtsgericht, habe da auch Zivilsachen gemacht und WEG-Sachen und bin dann zurück nach Bochum ans Amtsgericht gegangen und mache seitdem Familiensachen. Ich denke, das ist jetzt schon so seit, ich würde denken, 6 oder 7 Jahren. Genau, und seit Anfang dieses Jahres bin ich daneben zu 50% Abgeordnete ans Oberlandesgericht Hamm und dort als Koordinatorin für den Bürgerservice der Justiz NRW. Was genau ich da mache, erkläre ich, glaube ich, am besten später.
Ja, sehr gerne. Ja, Bochum und Kapstadt ist ja vergleichbar von Landschaft und Stadt.
Ja, und Wetter.
Wetter. Hast du es denn dann irgendwann nochmal nach Kapstadt geschafft tatsächlich oder ist das bislang noch...
Also ich habe kein LLM in Kapstadt gemacht, ich bin aber häufiger da, weil mein Mann aus Südafrika kommt, deswegen war da die Südafrika-Connection, aber jetzt bisher dann nur, um Familie zu besuchen und in Urlaub zu fahren, aber das ist auch schon schön.
Ja, auf jeden Fall, also ich bin ein ganz großer Kapstadt-Fan. Ja, in Münster studiert und nicht in der Großkanzlei gelandet, das ist auch selten. Also hast du das auch so wahrgenommen, dass super viele deiner Kommilitonen dann tatsächlich in Großkanzleien gegangen sind? Irgendwie gefühlt jeder, der irgendwo in der Großkanzlei arbeitet, hat in Münster studiert.
Ja, das ist so. Also habe ich auch das Gefühl, ich habe jetzt auch gerade, als ich hier hingekommen bin, mich ganz intensiv umgeschaut, ob ich irgendwen treffe. Also insbesondere meine männlichen Kommilitonen sind, glaube ich, fast alle in Großkanzleien am Ende in Düsseldorf gelandet. Ein paar sind, glaube ich, noch Notar geworden. Genau, von den Kommilitoninnen sind sehr viele Richterinnen geworden, auch wenn die auch zum Teil vorher in der Großkanzlei waren. Über diese ganze Männer-Frauen-Geschichte können wir vielleicht später nochmal sprechen. Aber ja, also ich bin nicht in der Großkanzlei gelandet.
Kam die Anwaltschaft für dich gar nicht in Betracht oder... Oder hast du es dann irgendwann vielleicht im Referendariat für dich ausgeschlossen?
Nö, also gar nicht in Betracht, wäre übertrieben. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich während des Studiums eigentlich mir über meine Berufswahl gar keine Gedanken gemacht habe. Also ich hatte da eigentlich das Motto, ich mache das jetzt so gut ich das kann. Und je nachdem, wie ich hier rauskomme, werde ich ja sehen, was für Möglichkeiten ich dann habe. Und dann schaue ich weiter. Ich weiß nicht, ob das was ist, was man anraten sollte oder ob man das überhaupt raten kann oder ob das eine Typfrage ist, wie sehr man sich mit Zukunftsplänen oder auch Zukunftsängsten befasst. Ich bin damit ganz gut gefahren. Ich habe eigentlich genug zum Nachdenken gehabt während des Studiums, was jetzt nicht im Ergebnis irgendwelche ungelegten Eier betraf. Deswegen, also während des Studiums habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Ich bin ja, wie ich gerade erwähnt habe, auch gar nicht mit einem konkreten Ziel ins Studium gestartet. Das war auch nicht so, dass ich schon immer wusste, ich möchte Anwältin oder Richterin oder Staatsanwältin werden, sondern ich habe das irgendwie einfach gemacht und dann halt weitergemacht und es hat mir auch gefallen und es hat auch gut geklappt. Und dann während des Referendariats hat sich tatsächlich für mich rauskristallisiert, dass da der Richterberuf mir am besten gefällt oder gefallen hat. Was nicht, das möchte ich jetzt betonen, daran lag, dass ich gedacht habe, naja, also ich habe jetzt ein Kind und das ist bestimmt am familienfreundlichsten. Also der Beruf ist auf jeden Fall familienfreundlich und bestimmt auch familienfreundlicher als die Tätigkeit in einer großen Kanzlei es voraussichtlich am Anfang sein wird. Das war aber nicht der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, sondern der Grund dafür war in erster Linie, dass mir das gefallen hat, so konkret am Fall zu arbeiten. Also nicht, wie ich in der Kanzlei kennengelernt habe, dass man so ein großes Projekt hat und Vertragsgestaltung macht und ja irgendwie die rechtlichen Sachen abklopft von irgendwelchen Plänen irgendwelcher großen Unternehmen. Das war zwar ganz spannend, aber es war mir ein bisschen zu wenig konkret, weil es ja eher abstrakt dann ist und man überlegt sich, was könnte passieren und wie sollten wir das verhindern. Ja. Also diese konkrete Arbeit hat mir sehr gut gefallen. Und was ich sehr reizvoll fand und immer noch finde, ist, dass ich zu keinem Zeitpunkt irgendwas vertreten oder argumentieren muss, was ich eigentlich nicht finde oder wo ich eigentlich denke, naja, das ist eigentlich nicht das, was hier zutrifft. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie verwerflich fände, wenn man das macht. Ich bin mir durchaus bewusst, dass das zum System gehört und dass das auch so sein muss und dass das auch wichtig ist, dass Leute eben einen Rechtsbeistand haben, die ihre Interessen vertreten. Aber für mich persönlich fand ich das eben weniger reizvoll. Also mich hat diese Unabhängigkeit eher angesprochen, auch die Unabhängigkeit von irgendwelchen Mandanteninteressen oder Mandantenwünschen, und sondern einfach dann das so machen zu können, wie man das für richtig hält. Das fand ich eigentlich daran am besten sozusagen.
Wie handhabst du das in Fällen, wo deine Rechtsauffassung vielleicht nicht die ist, die das nächsthöhere Gericht vertritt? Also gibt es da auch mal Fälle, wo du sagst, ja, das nehme ich jetzt aber in Kauf, dass das vielleicht aufgehoben wird oder kassiert wird, das Urteil, weil ich einfach der Auffassung bin, das ist so richtig, wie ich das entschieden habe?
Ja, so geschehen gestern. Ich habe gestern einen Beschluss verkündet, wo das so war. Normalerweise passiert selten, ne, dass ich jetzt irgendeine BGH-Entscheidung lese und sage, na gut, der BGH, was weiß der schon? Also das passiert tatsächlich sehr, sehr, sehr selten. Ab und zu kann es aber natürlich vorkommen, dass man das Gefühl hat, dieser spezielle Fall entspricht entweder nicht ganz dem Fall, der da eben höchstrichterlich oder obergerichtlich entschieden wurde, sondern verlangt eine andere Wertung, und dann mache ich das schon so. Es ist ja auch wichtig, auch für die Rechtsfortbildung, ne? Also wenn alle immer alles gleich entscheiden, dann gibt es ja auch keine Möglichkeit, überhaupt irgendwann mal da eine Änderung herbeizuführen. Aber ja, es passiert selten, aber wenn ich das Gefühl habe, es müsste so sein, dann mache ich das auch. Dann gönne ich mir das auch, sage ich es mal so.
Ja, dafür ist man ja unabhängig. Genau. Das ist so. Jetzt hast du schon gesagt, im Bewerbungsverfahren warst du schwanger zu dem Zeitpunkt. Spielt jetzt eigentlich gar keine Rolle für meine Frage. Mich würde interessieren, kannst du uns vielleicht mal kurz umreißen, wie so ein Bewerbungsverfahren in der Justiz abläuft? Das wird ja wahrscheinlich nicht vergleichbar sein mit einem Bewerbungsgespräch in der Kanzlei oder in einem Unternehmen.
Ja, also die letzteren habe ich ja nicht durchlaufen, beziehungsweise höchstens fürs Referendariat, und da war das recht einfach. Ja, aber kann ich gerne machen. Also ich habe mir das jetzt auch im Zuge der Vorbereitung für deinen Podcast nochmal angeschaut, weil sich da einiges verändert hat, seit ich mich beworben habe. Ich würde auch jedem, der Beruf in Frage kommt, anraten, das wirklich dann nochmal zu machen. Also beim Oberlandesgericht haben wir auf der Internetseite, gibt es da sehr vielfältige Informationen. Da guckt man unter Richterin und Richter auf Probe. Da gibt es auch eine Einstellungsbroschüre, da steht das alles drin. Aber ich kann es auch gerne nochmal erzählen. Also man muss das zweite Staatsexamen in der Tasche haben, dann muss man eine gewisse Note erreicht haben. Da musste man wieder gucken, wie es aktuell dann so ist. Und dann kann man sich jederzeit bewerben und dann wird man eingeladen zu dem nächsten oder übernächsten, je nachdem, Assessment Center. Die Einladungen oder wer zuerst eingeladen wird, das hängt von der Note ab, weil der öffentliche Dienst ja auch nach dem Prinzip der besten Auslese da agieren muss. Ja, wenn man dann eingeladen wurde, dann hat man ein sogenanntes Assessment Center. Das ist also ein Tag mit einer Prüfungskommission. Da ist es wohl jetzt so, dass man einen Thesenvortrag nach Wahl halten muss, dass es dazu eine Gruppendiskussion gibt. Dann gibt es ein Einzelinterview. Ich weiß noch, in meinem war dann auch so eine Art kleines Rollenspiel in diesem Einzelinterview drin. Ich weiß nicht, ob das nach wie vor so gehandhabt wird. Und eine Arbeitsprobe. Das ist dieser berühmt-berüchtigte Aktenbock. Da kriegt man also wie so Akten, die man halt auch als Richter bekäme und soll, muss da Verfügungen reinmachen oder die bearbeiten. Genau, das ist dann das Assessment Center. Dann kriegt man tatsächlich auch an dem Tag schon mitgeteilt, ob es geklappt hat oder nicht. Und auch, glaube ich, wo man hinkommt. Mir wurde das auf jeden Fall gesagt, dann direkt, wo ich hinkomme. Genau, das ist also das Bewerbungsverfahren im OLG-Bezirk Hamm. Wie Düsseldorf und Köln das machen, weiß ich jetzt natürlich nicht. Wie gesagt, auch da sollte man natürlich dann wohl auf die Internetseite gucken. Ja, und wenn man es dann geschafft hat, dann geht ja die Richterzeit auf Probe los. Da hat sich auch einiges geändert, seitdem ich eingestellt wurde. Also früher war das so, dass das so ein bisschen, das war dann so eine etwas wechselhafte Zeit, weil das schwebte dann immer über allen Köpfen, dass sie überall hingeschickt werden können. Und das war diese sogenannte Kinderlandverschickung, dass man immer, je nachdem, wo man wohnte, ganz viel Angst hatte, dass man nach Arnsberg und nach Siegen oder weiß der Henker was, wo hinkommt. Das haben sie jetzt geändert. Jetzt ist es wohl so, dass man bei der Bewerbung 3 Wunschbezirke angeben kann und dann auch einen von denen bekommt und in diesem Bezirk, also in dem Landgerichtsbezirk, auch für die Probezeit bleibt. Das heißt, man kommt erstmal zum Landgericht. Einem dieser Landgerichte aus den Wunschbezirken bleibt dann da für ein Jahr. Alternativ kann man, glaube ich, auch an eins der großen Amtsgerichte, also Präsidialamtsgerichte, kommen und hat dann dazu noch einen Mentor. Nach dem einen Jahr kommt man zu einem Amtsgericht, auch in diesem Landgerichtsbezirk. Und im dritten Jahr hat man, glaube ich, ein bisschen mehr Mitspracherecht, ist aber, wenn ich das richtig verstanden habe, trotzdem noch in dem Bezirk. Da, wie gesagt, sollte man vielleicht noch mal gucken. Die Besonderheit ja bei uns am OLG ist wohl auch, dass man in dem ersten halben Jahr zumindest 100% bezahlt wird, aber nur ein 75-prozentiges Dezernat hat zur Einarbeitung, sodass man also nicht mehr diese Angst haben muss, man kommt jetzt an irgendwie ein ganz kleines Amtsgericht, das Büro ist voller Akten und man weiß nicht, was man damit machen soll, sondern es ist doch ein recht sanfter Einstieg. Ja, und dann ist man aber einfach Richter, also von Anfang an. Das ist jetzt nicht so, dass man dann noch ganz viele Schulungen, also man hat zwar die Richterstaffel und so weiter, wo man auch wirklich sehr viel lernt und auch Kollegen kennenlernt, aber man ist dann tatsächlich vollwertiger Richter und hat jetzt nicht noch irgendwen, der ständig guckt, ob man alles richtig macht, sondern das ist so, das geht aber auch nicht anders. Also man kann sich auch in Verhandlungsführung nicht vorbereiten, man muss halt einfach anfangen.
Ja, das klingt zwar für viele verrückt dann, glaube ich, auch für einen selber ja auch, als man im Referendariat war, aber irgendwann muss ja auch mal ein Ende erreicht sein. Ich meine, die Ausbildung ist ja schon super lang. Und irgendwann muss es ja auch losgehen. Und wenn man dann immer noch mal einen doppelten Boden hat, irgendwann ist halt auch mal gut gewesen.
Ich glaube auch nicht, dass das was bringt. Also man muss sich halt schon, also man hat dann halt eine Sitzung oder was auch immer, die muss man dann halt so vorbereiten, dass man ist halt am Ende dann verantwortlich für die Entscheidung. Und das, man wird sich da nie bereit fühlen, genauso wie man sich nicht bereit, also wenn man die Wahl hätte zu sagen, so jetzt fühle ich mich bereit, dann würde dieser Zeitpunkt wahrscheinlich nicht kommen. Das ist wie mit dem Examen, da denkt man auch nie, jetzt weiß ich alles, jetzt kann ich alles. Das ist einfach so, das muss halt einfach irgendwann gemacht werden und dann ist es auch gut. Genau, und dann, also nach 3 Jahren ist man grundsätzlich planreif, das heißt, man kann sich da auf eine Planstelle bewerben, dann ist man ja fest einem Gericht zugeordnet und man wird vom Richter oder Richterin zum Richter am Amtsgericht oder am Landgericht oder zur Richterin am Landgericht oder Amtsgericht. Genau, das ist aber eine Bewerbung. Das heißt, es ist nicht so, dass man dann automatisch irgendwie nach einem gewissen Zeitablauf da verplant wird, sondern man bewirbt sich ganz bewusst auf eine Planstelle, die kann entweder am Amtsgericht sein oder am Landgericht und natürlich auch an einem bestimmten Ort. Das heißt, da ist man durchaus derjenige, der das entscheidet, wo er sich dann eben bewerben möchte. Mhm. Da ist also jetzt nicht so, dass man da irgendwie auf Schienen ist und dann auf einmal weiß, so jetzt bleibst du, bis du, wie lange auch immer das jetzt inzwischen dauert, bis man in Rente gehen kann, an diesem Gericht und hast da kein Mitspracherecht mehr. Also das ist dann eben eine Bewerbung.
Ja, ich glaube, das waren auch schon sehr viele hilfreiche Tipps. Ich kann vielleicht noch hinzufügen, weiß aber auch nicht, ob das noch so ist. Bei mir war es damals so, dass es sich immer lohnt, sich grundsätzlich sich anzustrengen, aber dass es sich besonders gelohnt hat, wenn man denn zum Gericht möchte, später in der Station, ja, in der zivilrechtlichen Station, wo es halt um die gerichtliche Tätigkeit geht, besonders Gas zu geben, weil da glaube ich, so habe ich es jedenfalls gehört, dann doch einige Empfehlungen auch ausgesprochen wurden und gesagt wurden, guckt euch den oder die doch mal genauer an, die wäre, glaube ich, was, er wäre, glaube ich, was. Deswegen da, wenn man das gerne möchte, glaube ich, unbedingt Gas geben und auch signalisieren, dass man da Lust drauf hat.
Ja, das stimmt. Also ich meine, mich zu erinnern, dass die Richterin, wo ich damals in der Gerichtsstation war, tatsächlich auch einen Anruf bekommen hat. Auf jeden Fall hat sie mir das irgendwann erzählt. Und mein AG-Leiter.
Ja.
Der war Richter am Oberlandesgericht und ich weiß jetzt nicht genau wer, aber auf jeden Fall gab es da auch wohl eine Unterhaltung über mich, wo er Gott sei Dank scheinbar nicht ganz so schreckliche Sachen gesagt hat. Und ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Also erstmal, es lohnt sich sowieso, sich im Referendariat anzustrengen, einfach weil man da viele Sachen lernt, weil man da viel über sich selbst auch lernt, glaube ich, und da auch was die Berufswahl angeht. Und ja, natürlich dann auch, um seine Chancen zu verbessern, denn es geht tatsächlich nicht nur um eine gute Note. Also man hat da schon auch noch ein bisschen breiteres Anforderungsprofil und genau.
Ja, also ich glaube, das ist eine der wenigen Stationszeugnisse, die wirklich ein bisschen Aussagekraft haben, also die in den Kanzleien, da muss man sich, glaube ich, nichts vormachen, die sind meistens recht gut. Und das interessiert den Arbeitgeber zukünftig also überhaupt nicht. Wenn das jetzt nicht grottenschlecht ist, glaube ich, guckt sich das keiner wirklich länger als ein paar Sekunden an. Behaupte ich
einfach. Es sei denn natürlich, man kriegt dann ein Übernahmeangebot von der Kanzlei, wo man war. Das
ja, gibt es ja auch. Das stimmt, aber dann werden die das Zeugnis ja auch schon so schreiben, dass sie es gut verkaufen können. Ja, spannend. Magst du uns vielleicht mal erzählen, womit du denn momentan so zu tun hast, was du deine... Ja, die Bereiche sind dann Themenstellungen, mit denen du immer wieder konfrontiert bist. Ja. Was landet so auf deinem Tisch?
Ja, gerne. Also ich mache dann jetzt erstmal die richterliche Tätigkeit.
Gerne.
Dann mein Tagesablauf. Ich mache erstmal morgens ganz viel Kram, der nichts mit der Arbeit zu tun hat, sondern damit irgendwie den Alltag einigermaßen zu bewältigen mit den Kindern und sonst. Komme dann ins Büro, so gegen 9 meistens. Und habe dann da die Akten, die mir dann an dem Tag zugetragen wurden. Entweder ich mache nur Aktenbearbeitung oder ich habe vielleicht auch Sitzungen. Kann natürlich auch sein, das habe ich meistens so einmal pro Woche. Jetzt mit der 50%-Stelle. Früher war das auch mal eine Zeit lang zweimal pro Woche. Aber einmal reicht eigentlich. Dann schaue ich mir die Akten an und gucke, was zu tun ist. Das kann also von der Einleitung eines Verfahrens über Terminierung oder auch Entscheidungen alles möglich sein. Wenn ich Sitzungen habe, mache ich natürlich die. Und weil ich am Amtsgericht bin, mache ich die immer als Vorsitzende, also alleine.
Ja.
Fragestellungen im Familienrecht sind recht vielseitig. Also die großen Themen sind Kindschaftsrecht auf der einen Seite, Scheidungen, dann alles, was mit Geld zu tun hat. Und aber auch noch Adoption und Gewaltschutzgesetz, also so Nebenthemen und sogenannte sonstige Familiensachen. Bei den Kindschaftssachen geht es ums Sorgerecht, ums Umgangsrecht oder auch um Maßnahmen zur Abwendung einer akuten Kindeswohlgefährdung. Das kann ja bis zum Entzug der elterlichen Sorge gehen. Es geht also um sehr persönliche Themen für die Beteiligten. Also beim Sorgerecht geht es ja darum, wer die elterliche Sorge ausüben soll, ob die das gemeinsam machen oder in Teilen oder insgesamt das aufgehoben werden muss, das gemeinsame Sorgerecht. Da geht es manchmal darum, wo die Kinder leben sollen oder ob irgendwer mit den Kindern umziehen darf oder soll oder manchmal auch, der Haushalt gewechselt werden soll oder sowas. Beim Umgangsrecht, ich glaube, das ist allen Begriff, geht es halt um ob das ob und wie der Besuchsrechte oder Besuchsmöglichkeiten des Elternteils, das nicht mit dem Kind in einem Haushalt lebt. Im Rahmen der Umgangsrechtsgeschichte sprechen wir auch häufiger inzwischen über das Wechselmodell, das sogenannte, wo also die Kinder zum Beispiel eine Woche beim Vater, eine Woche bei der Mutter leben. Das ist meistens als Umgangsverfahren ausgestaltet. Ja, und ganz, intensiv wird es dann Kindeswohlgefährdungsgeschichten, da geht es also darum, dass meistens das Jugendamt, nachdem die entweder einen Hinweis bekommen haben oder selbst irgendwie das gemerkt haben, der Meinung ist, dass irgendwelche Maßnahmen getroffen werden müssen, weil eben eine akute Kindeswohlgefährdung vorliegt. Da wurden häufig die Kinder vorher schon vom Jugendamt in Obhut genommen, das heißt in irgendwelche Wohngruppen, Pflegefamilien oder Ähnliches gebracht. Und dann braucht das Jugendamt aber dann eben die gerichtliche Entscheidung darüber, die gegebenenfalls in einem Entzug der elterlichen Sorge oder Anordnung von sonstigen Maßnahmen liegen kann. Genau, das sind die Kindschaftssachen. Die Themen, in denen es um Geld geht, sind insbesondere Unterhaltssachen, also Trennungsunterhalt, nachehelicher Unterhalt, Kindesunterhalt, aber auch Zugewinn. Scheidung versteht sich, glaube ich, von selbst. Da ist dann da normalerweise noch der sogenannte Versorgungsausgleich bei, das heißt die Teilung der in der Ehezeit erworbenen Rentenanwartschaften. Das ist als normale Folgesache bei den Scheidungen üblicherweise dabei, wenn es nicht ausgeschlossen ist oder es nur eine kurze Ehe war. Die sind normalerweise nicht so schwierig, aber in den Scheidungssachen werden häufiger als Folgesachen dann die Unterhaltssachen, Zugewinn oder sowas dazugenommen. Das heißt, dann ist es doch recht umfangreich. Ja, Adoptionen gehören auch dazu, sind meistens sehr positiv emotional. Das ist ganz oft sehr berührend, weil dann halt natürlich Lebensgeschichten erzählt werden, die dann gut ausgegangen sind. Ja. Das ist auch mal schön. Hat man ja insgesamt am Gericht eher selten, dass was einfach nur was Schönes bescheinigt werden muss. Ja, und das Gewaltschutzgesetz, die Entscheidungen gehören auch zur Familiengerichtsbarkeit, sind oft einstweilige Anordnungen. Ja, und sonstige Familiensachen, da kann alles dabei sein. Das ist also ein bunter Strauß. Das ist alles, was in Zusammenhang mit der gegebenenfalls früher bestehenden Ehe noch zusammenhängt oder so. Also da kann man dann auch mal ganz andere Sachen haben, die dann über dieses sonstige Familiensachen-Ding in das Dezernat geschwemmt werden.
Ja,
genau.
Super vielseitig, und du hast ja gerade schon gesagt, auch häufig sehr persönlich oder sehr emotional. Bevor wir da gleich mal ein bisschen drauf eingehen vielleicht, jetzt hast du gesagt, du arbeitest am Anfang dann immer die Akten ab, die so angelaufen sind. Ich glaube, viele ZuhörerInnen können sich gar nicht so richtig vorstellen, welche Menge das ist, so ungefähr. Also jetzt sagen wir mal Corona jetzt mal beiseite vielleicht, weil wenn man Referendar ist oder Referendarin, dann kriegt man eine Akte mit und ist damit überfordert und hat eine Woche Zeit dafür. Ich vermute mal, du hast ein bisschen mehr als eine Akte
auf dem Tisch liegen. Ja, doch. Ich habe meistens mehr als eine Akte auf dem Tisch liegen. wobei ich natürlich jetzt nur die Hälfte der Akten auf dem Tisch bekomme, die ich jetzt noch letztes Jahr bekommen hätte, wegen dieser halben Abordnung. Was soll ich denn jetzt schätzen? Wie viel kriege ich denn da pro Tag? Würde ich jetzt denken, liegen da vielleicht 15?
Das ist ja schon eine Hausnummer.
Kommt sehr drauf an, ne? Ob Fristen gezogen wurden oder ob eben noch Termine anstehen. Dann habe ich natürlich die Terminsakten und das laufende Dezernat. Aber es entwickelt sich natürlich eine Routine. Also ich lese ja dann auch nicht mehr, wenn man das Dezernat eine Weile hat, kennt man ja jede Akte. Das heißt, ich gucke jetzt nicht jede Akte von vorne an und sage, Meier gegen Müller, dann lese ich jetzt mal alle 150 Seiten, sondern ich sehe, Meier gegen Müller, weiß ja noch, was ich als letztes gemacht habe und gucke ja nur von hinten in die Akte, was jetzt passiert ist. Ne?
Ja.
Und dann ist das natürlich schneller, als wenn ich als Referendar die ganze Akte lesen muss, dann noch verstehen muss, worum es überhaupt geht und schon ganz aufgeregt bin, weil ich weiß, ich muss dazu ein Votum schreiben. Also das ist schon eine andere Arbeitsroutine.
Die Routine hilft, ja.
Auf jeden Fall.
Würdest du sagen, dass jetzt in der Corona-Zeit irgendwie diese Gewaltschutz-Sachen, haben die ein bisschen zugenommen oder kann man da nicht so wirklich einen Trend erkennen? Das war ja häufig die Befürchtung, dass die Leute auf so engem Raum zusammengefercht sind und das vielleicht dazu führen könnte, dass das ein bisschen zunimmt.
Ja, also da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Es gibt da tatsächlich jetzt auch Versuche der statistischen Erhebung. Es wurden auch ein paar Sachen angefragt, ob wir sehr viele Corona-bedingte Fälle gehabt hätten. Bei den Gewaltschutzsachen habe ich persönlich in meinem Dezernat nicht das Gefühl, dass das mehr geworden wäre, wobei das jetzt auch mit der Abordnung quasi in der Mitte der Corona-Zeit vielleicht das Bild verzerren würde. Ich hatte ein paar Umgangsstreitigkeiten, die an Corona geknüpft waren und auch ein paar einstweilige Verfügungen, wie der Vater wollte mit den Kindern in den Urlaub fahren, die Mutter sagt, ich bin dagegen, das ist doch wegen Corona der Wahnsinn und was auch immer, solche Dinge.
Ja.
Ansonsten haben wir bisher noch nicht das Gefühl, dass es eine extreme Corona-bedingte Veränderung gegeben hätte. Wobei ich auch nicht weiß, ob so viele Leute dann überhaupt zum Anwalt gegangen sind, also ähnlich wie mit Ärzten, ne? Also ob viele Dinge vielleicht auch einfach wegen Corona, obwohl sie vielleicht eigentlich schlimmer gewesen wären, gar nicht aufgetaucht sind. Das Jugendamt hat ja auch eingeschränkte Möglichkeiten gehabt. Ja. Die sind ja auch nicht in dem gleichen Maße rausgefahren wie sonst. Also bisher habe ich da jetzt keinen, also ich hatte ein paar Corona-Fälle, aber ich hatte jetzt nicht die große Welle von Gewaltschutzanträgen oder sowas.
Ist wahrscheinlich einfach schwer festzustellen, da sind zu viele Faktoren dabei. Ja, ne?
Genau.
Ja, jetzt haben wir gerade schon gesagt, das sind häufig sehr emotionale Verfahren. Ist das, würdest du sagen, das nimmt dich auch mit oder entwickelt man da auch so eine Art Distanz? Also ist ja wahrscheinlich so bei Polizisten zum Beispiel so oder Ärzten, die irgendwann lernen die das zu trennen, so ein bisschen beruflich und privat. Ich könnte mir aber auch vorstellen, jetzt bist du ja auch Mutter, dass man manchmal auch so denkt, puh, das ist schon ganz schön heftig und wenn mir das passieren würde, so nach dem Motto.
Ich gebe mal wieder eine Juristenantwort. Ich sage mal, kommt drauf an. Also es ist natürlich so, dass wir im Familienrecht sehr, sehr eng an den Leuten oder mit den Leuten arbeiten. Ne? Das heißt, es sind ganz, ganz, ganz persönliche Themenbereiche, insbesondere das Kindschaftsrecht, aber selbst in den Unterhaltsverfahren ist es natürlich so, dass die Leute sich nicht nur um Geld streiten, sondern da auch ganz viel Symbolik drin ist, mit Wertschätzung hat das was zu tun, mit allen möglichen Dingen. Also es ist schon sehr, sehr menschlich alles und es ist natürlich auch in vielen Belangen oder häufig sind, dass das traurige Fälle sind. Also gerade die Kinderschutzsachen oder wo es um eine Kindeswohlgefährdung geht, die sind häufig traurig. Auch sonstige Kindschaftssachen können schon mal ziemlich an die Substanz gehen, weil es auch manchmal, vielleicht frustrierend, aber es ist auf jeden Fall so, dass man natürlich als Außenstehender dann sagt, Leute, das könnt ihr so nicht machen und so. Ne? Mhm. Das ist natürlich ganz klar. Das macht den Bereich aber natürlich auch in besonderem Maße spannend und in auch in besonderem Maße erfüllend, wenn es denn funktioniert. Wir sind nämlich sehr frei gerade bei den Kindschaftssachen sind wir sehr frei im Rahmen des Gesetzes und der Verfassung und so weiter, die wir natürlich alle berücksichtigen. Aber wir sind sehr konstruktiv. Das heißt, wir haben da die Möglichkeit, wirklich passgenaue Lösungen für diese entsprechende Familie wir versuchen die zu finden mit dem Jugendamt zusammen. Die haben auch wirklich sehr gute Hilfsangebote und man kann da wirklich sehr viel erreichen, wenn man es denn schafft. Das heißt, es hat das Potenzial, dass man da einen sehr erfüllenden Beruf hat. Die Kehrseite davon ist natürlich immer, dass man eben, weil man so nah dran ist, auch entsprechend belastet sein kann. Ich würde sagen, dass es bei mir so ist, dass ich pro Jahr ein oder manchmal auch zwei Fälle habe, die mich durchaus emotional stärker treffen, weil es halt einfach vielleicht ja eine Situation ist, die einfach sehr, sehr viel Mitgefühl hervorruft, aber ich bin grundsätzlich auf dem Standpunkt, das ist wieder der gleiche Standpunkt wie schon während des Studiums. Also ich versuche das so gut wie möglich zu machen und damit ist dann quasi mein Part erfüllt. Ich kann also das machen, was ich mache das so gut ich das kann und mehr kann ich dann nicht tun und bin eigentlich dankbar für die Möglichkeit, das versuchen zu dürfen. So, das ist Fälle gibt, die trotzdem total schlimm sind und traurig und so weiter, das ist natürlich ganz klar. Das weiß aber auch jeder, der die Tagesschau guckt, dass es halt auf der Welt ganz schlimme Sachen gibt. Ich bin natürlich dann näher dran, ne, als wenn ich bei der Tagesschau irgendwie einen Bürgerkrieg angucke oder irgendwas auch immer, Kinder, die in einem Flüchtlingslager leben. Trotzdem ist mir das halt bewusst. Es gibt halt, ich kann so bis zu einem gewissen Maße kann ich das Ganze beeinflussen und ich kann versuchen, da die beste Lösung für die Kinder oder für die Beteiligten zu finden und hoffen, dass ich eben die erreichen kann. Ja, und dann gibt es einfach Sachen, die sehr traurig sind, die ich dann wirklich aus näherer Anschauung dann halt in Anführungszeichen leider weiß, aber ich komme damit eigentlich auf diese Art und Weise ganz gut zurecht. Und ganz, ganz oft ist es tatsächlich so, dass man die Fälle gut abschließen kann. Dass man also das Gefühl hat, jetzt ist es besser als vorher. Und ich glaube, es ist der BGH, der gesagt hat, die Eltern sind das Schicksal ihrer Kinder. Das ist halt in gewissem Maße, brauchte das vielleicht eine kleine Weile, aber das habe ich jetzt so akzeptiert, dass das halt tatsächlich so ist.
Ja,
ne?
Ja.
Ich habe also jetzt anders als direkt am Anfang weniger oft das Gefühl, dass ich irgendwelche Fliegekinder aufnehmen sollte. Damit keiner, ich habe noch keinen zu Hause mitgenommen oder irgendwas.
Dann wird es irgendwann auch eng, glaube ich.
Dann wird es irgendwann eng, aber ja. Genau. Also es ist natürlich ist durchaus ein Rechtsgebiet, das einen nicht so kalt lässt, aber wie gesagt, das ist eben das, der Preis, den man dafür bezahlen muss, dass man halt nah dran ist.
Aber rückblickend happy mit dem Gebiet, in dem du jetzt gelandet bist, oder dürfte es auch nochmal was Neues sein irgendwann?
Also ich bin aktuell sehr happy damit. Ich bin da ja einfach so dran gekommen. Ich wurde halt gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Da habe ich gesagt, ja. Ich finde es, ich glaube, das hat man auch gerade rausgehört, total abwechslungsreich. Ich mache das total gerne. Ich finde es auch sehr, sehr reizvoll, dass man einerseits diese ganzen menschlichen Geschichten nun hat und da irgendwie mit drin rumwurschtelt, andererseits aber auch in den unterhaltsrechtlichen oder güterrechtlichen Sachen durchaus wirklich auch Jura macht. Also es ist jetzt nicht so wie in anderen sehr menschennahen Rechtsgebieten vielleicht, dass man sagt, na okay, das macht irgendwie Spaß, aber ich habe jetzt echt schon lange nicht mehr unter irgendeinen Paragraphen subsumiert. Das ist nicht so. Also die Sachen sind durchaus komplex und nicht so einfach und ist auch nicht so, dass man da einfach nur irgendwelche Zahlen in den Rechner eingibt. Also wir geben schon Zahlen in den Rechner ein, aber man muss halt wissen, welche. Und deswegen ist das nicht so, als könnte man das mal eben schnell googeln, wie das wohl so ist. Das finde ich daran toll und ich finde es auch schön, wenn man so ein bisschen spezialisierter ist. Es ist, ne, Zivildezernat kann auch Spaß machen, aber da kann man halt auch an einem Tag Nachbarrecht, Verkehrsunfall, Mietrecht, Friedhofsrecht und weiß der Henker, Bankrecht oder so, keine Ahnung, alles verhandeln. Das ist auch natürlich reizvoll. Aber es ist auch schön, wenn man mal einen Bereich hat, wo man nach ein paar Jahren sagen kann, ja okay, also ich kenne mich da schon eigentlich einigermaßen mit aus und dann muss ich jetzt nicht mich mehr so viel in jedem abstrusen Kommentar irgendwas lesen.
Ja, das kann ich verstehen. Jetzt hast du ja durch deine Abordnung noch mehr Abwechslung. Wie ist es denn dazu gekommen?
Das ist so gekommen, dass ich eigentlich einfach nur eine Ausschreibung gelesen habe. Die hatten wir per E-Mail bekommen für die Stelle, auf der ich jetzt bin und mich dann da beworben habe. Es war nicht so, dass ich aktiv danach gesucht habe, jetzt was anderes zu machen oder irgendeine Abordnung oder irgendwas zu finden, sondern es war wirklich so, dass mich die konkrete Stelle angesprochen hat. Also es ist ja also Koordinatorin für Justiz NRW, also für den Bürgerservice von Justiz NRW. Das heißt, die Justiz hat eine Internetseite. Auf der Internetseite gibt es einen Bürgerservice. Weil im Rahmen dieses Bürgerservices soll versucht werden oder wird versucht oder es wird auch geschafft, dem Bürger für ihn relevante juristische Themen näher zu bringen, zu erklären, ihn dabei zu unterstützen. Das heißt, wir haben Texte zum Sorgerecht, Umgangsrecht, aber auch was auch immer. Wir haben auch zum Teil Mustervordrucke für Vorsorgevollmachten oder sowas. Irgendwelche Rechner, es gibt da auch Filme. Und jetzt, seit ich dabei bin, auch einen Podcast, wo dann auch das Gleiche gemacht wird. Also da werden auch Themen in kurzen Podcasts von 5 bis 10 Minuten eben versucht zu erklären, sodass das halt auch Nicht-Juristen verstehen, was das dann bedeutet und was man da machen muss oder je nach Thema. Ne? Genau, und die Stellenausschreibung hat mich interessiert, da habe ich mich beworben und dann bin ich es geworden. Und das mache ich jetzt seitdem und es gefällt mir eigentlich sehr gut. Insbesondere gefällt mir diese Mischung sehr gut, dass ich halt mein Dezernat weiterhaben kann, halt nur reduziert, also nicht aus der Rechtsprechung weg bin, aber dazu eben noch was ganz anderes machen kann. Und dieses mit dem bürgernahen oder mit verständlichen Schreiben und Sprechen, das hat mich vorher schon interessiert. Also das ist ja ein relativ großes Thema in der Juristerei, dass man da, finde ich, dringend versuchen sollte, davon wegzukommen, das so zu machen wie irgendwann mal die katholische Kirche. Also wir alle sprechen Latein und ihr kleinen Bürger da unten, ihr könnt euch dann später erklären lassen, wie viel ihr wohin bezahlen müsst. Also das finde ich sehr, sehr unschön und auch für den Rechtsfrieden nicht vorteilhaft. Deswegen hat mich dieses Thema sowieso angesprochen. Das habe ich auch vorher schon versucht, in den Verfügungen und so weiter einigermaßen zu verwirklichen, dass ich also nicht so ganz komplizierte Sachen schreibe. Wenn die Leute keinen Anwalt haben, schreibe ich also jetzt nicht mehr, wird ihnen aufgegeben, bin 2 Wochen ab Zugang anliegendes Formular ausgefüllt zur Gerichtsakte zu reichen. Das versteht ja kein Mensch. Ne? Also es ist wie ein Amtsgericht im Ruhrgebiet. Was sollen die Leute dann mit diesem Satz anfangen? Ne? Dann schreibe ich also, füllen Sie das aus und schicken Sie das zurück. So, das hört sich dann zwar nicht ganz so hochgestochen an, aber wenigstens passiert was. Und genau, das habe ich dann, da habe ich mich beworben. Dann gab es ein Bewerbungsgespräch. Da war bei der Pressesprecher vom Oberlandesgericht, zu dessen Dezernat ich dann gehöre, und der Chefredakteur von Justiz NRW und die Gleichstellungsbeauftragte. Genau, und dann ist es einfach so gekommen.
Ja, total spannend. Und du bist aber dann, also das ist ja ein Job, der wahrscheinlich auch aus dem Homeoffice erledigt werden darf, kann, oder?
Genau.
Also ich meine, oder bist du manchmal auch tatsächlich dann beim OLG in Hamm?
Nee, also ich bin beim OLG, bin ich überhaupt nur ganz selten, weil das eigentlich so eine Stelle ist, ja, das ist recht exotisch. Ich glaube, das gibt es auch nicht nochmal. Also ich bin offiziell beim Oberlandesgericht Hamm, da im Pressedezernat quasi verortet, aber die eigentliche Tätigkeit wäre jetzt ja eher für das Justizministerium. Das hat irgendwas mit haushaltsrechtlichen Gründen zu tun. Deswegen bin ich, wenn überhaupt, in Düsseldorf häufiger mal. Jetzt zum Beispiel heute habe ich ja auch einen Podcast wieder aufgenommen mit Kollegen und einer und Kollegin vom Finanzgericht. Und ja, das ist aber örtlich komplett flexibel. Das heißt, ich kann das von zu Hause aus machen oder auch von meinem Büro in Bochum, was mir lieber ist. Genau, das ist fast noch flexibler als der Richterjob, wenn das denn geht.
Perfekt. Jetzt darfst du aber auch mal ein bisschen Werbung machen. Wie heißt der Podcast denn und wo findet man den?
Ja, also der Podcast heißt Recht verständlich. Den gibt es auf jeden Fall auf der Seite von Justiz NRW, den gibt es auch bei YouTube und zum Teil auch bei Spotify. Ja, und behandelt eben, wie gesagt, einzelne kleine Fragestellungen juristischer Art. Ich habe jetzt aktuell, haben wir erstmal die was mit Corona zu tun haben, veröffentlicht. Das heißt, wir haben Mietrecht und Corona, Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Corona, heute Steuern und Corona, übrigens ein sehr spannendes Thema mit den ganzen Pauschalen und Homeoffice. Das und
auch anhören.
So, genau, also das war auf jeden Fall sehr interessant. Die Impfung von Betreuten, also Betreuungsrecht und Corona, Corona-Schutzimpfung, also und da habe ich dann, dankenswerterweise haben sich da wirklich sehr viele Kolleginnen und Kollegen gemeldet, die da bereit waren, da was beizusteuern. Und das ist also auch in so einem Interviewformat, aber recht kurz, also 5 bis 10 Minuten, und versuchen eben, dass man danach als geneigter Zuhörer ein bisschen Licht da in diesem ganzen Dschungel hat.
Ja, ich finde das eine total coole Idee, weil ich glaube, sowas lesen, da muss man erst danach explizit suchen und so. Und wenn man sich es einfach in 5 bis 10 Minuten irgendwie auf dem Weg zur Arbeit mal anhören kann, ist das, glaube ich, schon ganz wertvoll. Habt ihr irgendwie schon eine Rückmeldung bekommen, wie das angenommen wird? Also
ja, das ist so ein bisschen schwierig mit diesen ganzen Zugriffszahlen offenbar.
Ja.
Also ich weiß es noch nicht, wir haben ja auch noch nicht so viele. Ja, also wie gesagt, wer hört schon einen Podcast auf YouTube? Da kann man das natürlich immer einfach sehen.
Niemand.
Und bei den anderen weiß ich nicht, da muss, ich mal genau fragen. Aber ich glaube auch, dass es ganz gut ist. Für mich ist es auf jeden Fall total spannend, weil ich ja dann auch mit ganz anderen Rechtsgebieten in Kontakt komme. Also wir haben sehr recht viele zum Insolvenzrecht zum Beispiel aufgenommen. Da war ich bisher derart unbefleckt, da wusste ich noch nicht mal, was die Fragen sein könnten. Das hat sich aber dann im Laufe der Gespräche entwickelt und da waren tatsächlich auch sehr interessante Themen dabei. Ja, wie gesagt, auch heute Finanzgericht, Steuersachen waren vorher jetzt auch nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Ist auf jeden Fall sehr bereichernd.
Richtiger Podcast-Tag heute für dich.
Ja, auf
beiden
Fall.
Seiten unterwegs. Ja. vielleicht abschließend noch, wir haben vorhin, du hast ganz am Anfang schon mal angedeutet, Männlein und Weiblein in der Justiz vielleicht. Mhm. Karriereperspektiven und auch die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie, das ist ja immer so ein ganz großes Thema, was sich, glaube ich, auch viele Nachwuchsjuristen und Juristinnen stellen und sich schon explizit überlegen, wenn ich Kinder haben möchte, dann geht es eigentlich nur auf diesem Weg oder kann ich vielleicht doch auch in der Kanzlei das erreichen. Kannst du dazu was sagen? Du bist offensichtlich Mutter und hast diesen Weg gewählt, aber du hast ja schon gesagt, nicht weil genau. du Kinder hattest, sondern weil du es einfach machen wolltest, die Tätigkeit.
Genau, also natürlich ist es so, dass die Justiz sehr familienfreundlich ist. Das ist eine Tatsache. Also das ist einmal, liegt es sicherlich am öffentlichen Dienst als solchem. Ne? Der ist ja auch in anderen Bereichen familienfreundlicher als die freie Wirtschaft. Zum anderen liegt es aber auch an dem Job mit der richterlichen Unabhängigkeit, die da eben mit einhergeht. Das heißt, dass ich ja eben niemanden habe, der mir sagt, naja, aber du musst jetzt dann und dann das und das so und so machen. Das habe ich ja eben alles nicht. Das ist natürlich etwas, was familienfreundlich ist, wobei ich dazu sagen muss, dass ich erst jetzt im letzten Jahr mit der Corona-Pandemie das erste Mal diese ganzen Möglichkeiten wirklich nutzen musste und genutzt habe. Ich habe vorher nie Homeoffice gemacht, weil ich einfach das blöd finde, zu Hause zu arbeiten, weil ich dann diese Grenzen sind mir zu schwimmend. Außerdem unterhalte ich mich gerne mit Kollegen und ich habe das lieber irgendwie getrennt. Im letzten Jahr war ich natürlich dafür sehr dankbar, dass ich dann eben von zu Hause auch aus arbeiten konnte und auch sicherstellen konnte, dass die beiden Älteren nicht nur Home gemacht haben, sondern auch Schooling, weil ansonsten war das irgendwie, glaube ich, ein bisschen anders gelaufen. Ich habe auch im letzten Jahr angefangen, dass ich dann, weil die Kinderbetreuung, also die Kita, war ja dann nur kürzer geöffnet oder zum Teil gar nicht, dass ich dann wirklich erst ins Büro gefahren bin, als mein Mann von der Arbeit gekommen ist oder auch am Sonntag da irgendwas nachgeholt habe. Ansonsten brauchte ich das eigentlich nicht vorher, weil ich das eigentlich immer ganz gut geschafft habe, obwohl ich auch immer 100% gearbeitet habe. Die Arbeit während der Betreuungszeiten der Kinder zu schaffen, das ging schon. Was ich wirklich nicht finde, ist, dass man den Beruf wählen sollte, nur weil er so familienfreundlich ist. Weil man muss schon sich darüber klar werden, dass man das wirklich lange macht und dass man der Typ dafür sein muss. Genauso wenig wie Leute Lehrer werden sollten, weil man dann so viele Ferien hat, sollte keiner Richter werden, weil er dann im Homeoffice arbeiten kann. Also das ist einfach die falsche Gewichtung. Und ich bin mir auch sicher, dass jemand, der ein guter Jurist ist, der gute Noten im Examen hat und der was auch immer gut machen kann, dass der auch andere Berufe mit seiner Familie vereinbaren kann, sodass das sicherlich nicht das tragende Argument sein muss. Wenn man das aber erwägt, ist es natürlich sicherlich so, dass der Beruf dafür sich eignet. Was mit Männlein und Weiblein zu tun hat, also natürlich haben auch Männer die gleichen Möglichkeiten, in der Justiz in Elternzeit zu gehen und Teilzeit zu arbeiten und so weiter. Sie müssten sie dann halt annehmen. Ja. Was auf jeden Fall so ist, ist, dass bei uns weder Männer noch Frauen schief angeguckt werden, wenn sie in Elternzeit gehen, wenn sie ihre Arbeitszeit reduzieren oder irgendwas wegen der Kinder. Das habe ich tatsächlich schon aus Kanzleien anders gehört, auch im Gerichtssaal, dass mir ein Anwalt sagt, ja, der Kollege so und so, der ist schon wieder in Elternzeit, das macht er schon das zweite Mal, das ist ja wohl, ne? Also das passiert bei uns nicht, weil das natürlich, ja, einfach eine andere Handhabe ist. Also
ja, wird aber, glaube ich, auch in den Kanzleien nicht mehr lange so sein können, weil auch die wollen weiterhin die guten Bewerber haben und da muss man vielleicht auch einfach den Mut aufbringen, das zu adressieren, wenn man das machen möchte. Ja. Weil wenn man es nie anspricht, also freiwillig werden sie es wahrscheinlich nicht rausrücken, aber dann muss man es halt einfordern. Und wenn das dann nicht passiert, dann muss man sich anders orientieren.
Ja, also wie gesagt, also bei uns kann man auf jeden Fall ohne weiteres diese ganzen Vorteile, die einem da ja auch durchaus das, die ganzen Arbeitsgesetze und so weiter geben, die kann man dann nutzen, ohne dass man dann für immer geächtet wird. Und es lässt sich tatsächlich sehr gut vereinbaren. Wobei man dazu sagen muss, nur weil man flexibel ist, das heißt nur, weil man entscheiden kann, wann und wo man die Arbeit macht, wird die ja nicht weniger. Die muss ja immer noch gemacht werden, damit sie weniger wird. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass man am Gericht nicht arbeiten muss. Es ist halt nur so, dass man das selber entscheiden kann und natürlich auch gewisse Einflussmöglichkeiten auf die eigene Arbeitsweise hat. Ne? Also ich kann natürlich selber entscheiden, ob ich jetzt 17 Entscheidungen zu der einen Fragestellung lese oder die jüngste BGH-Entscheidung. Das sind dann halt Sachen. Ich kann auch entscheiden, wie oft ich eine Kaffeepause mache oder diese ganzen Sachen. Ne? Was angenehm ist, ist, dass bei uns, zumindest bei unserem Amtsgericht, in Bochum keiner guckt, wann ich komme und wann ich gehe. Das heißt, diesen Effekt, dass irgendwer sagt, na komm, ich bin eigentlich fertig, es ist aber erst 5 Uhr, was sollen die Kollegen denken, wenn ich um 5 Uhr nach Hause gehe, dann denken die hinterher, ich habe keine Arbeit, den gibt es natürlich bei uns nicht, weil jeder ja für sein eigenes Dezernat nur verantwortlich ist. Das heißt, wenn ich fertig bin um 16 Uhr, dann gehe ich natürlich nach Hause und sitze nicht noch im Büro, damit nicht irgendein anderer Kollege denkt, was auch immer, keine Ahnung, was er denken faul, könnte.
Ja.
Ja, ne? Ja. Dann, im Zweifel ist das ein Zeichen dafür, dass ich effektiv gearbeitet habe. Ja. Weil wir ja durch die Zuteilung auch nicht das Problem haben, mit der eine muss viel mehr machen als der andere. Ne? Wir haben ja...
Das ist ja vergleichbar. Ja, ne? Also,
genau. So, das heißt, wenn du da halt länger arbeiten musst, dann chatte ich halt schneller.
Hast du entweder viele Pausen gemacht oder bist
Nein.
langsam?
Es kommt ja immer mal. Ne? Also es ist ja immer eine Mischkalkulation. Manchmal hat man eine total dicke Zugewinnakte. Natürlich braucht die länger. Ne? Und dann hat man aber mal wieder in der nächsten Woche hat man eben nur 5 Scheidungen und natürlich geht das dann schneller. Aber es ist eben so, dass es mein Problem ist, wann ich wie meine Sachen fertig kriege und dass es mein Kollege sich entscheidet, wie er seine Sachen macht. Und dadurch haben wir nicht diesen Kontrollmechanismus oder die soziale Kontrolle, dass wer hat wann wie lange gearbeitet oder so. Und das finde ich eigentlich sehr angenehm. Und das trägt sicherlich auch zur Familienfreundlichkeit bei, wenn ich nicht aus Prestige-Gesichtspunkten noch irgendwie im Büro sitzen muss und Spiegel Online lesen muss, damit keiner denkt, ich arbeite zu wenig.
Absolut, absolut. Ja, Julia, ich finde, du hast schöne Werbung für den Beruf gemacht, der Richterin oder des Richters.
Ich würde ihn auch immer wieder wählen.
Das hört man gerne, dann war es die richtige Entscheidung. ihr solltet auf jeden Fall auch mal in den Podcast reinhören. Ich verlinke den auf jeden Fall mal. Ich glaube, das ist auch für angehende Juristen ja interessant, weil man da einfach kurz und knackig nochmal informiert wird.
Ja.
Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und ja, wünsche dir alles Gute.
Danke, dir auch.
The first year.